Welch ein Aufatmen, liebe Gemeinde, wenn man endlich in Urlaub darf. Und erst recht was für ein Aufatmen, wenn man aus dem Stau herauskommt, wieder heim darf. Welch ein Aufatmen vor 10 Tagen bei den Schülern, bei Tausenden. Ach, ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. 6 Wochen ohne Schuljahr. Und was erst für ein Aufatmen bei den Lehrerinnen und Lehrern. 6 Wochen lang ohne die Verantwortung zu sein. Aufatmen gibt's viel. Die Familie Bödinghaus also endlich den letzten Sessel in den Überwagen zum Umzug gebracht hatten und auch wieder gesund angekommen sind. Welches Aufatmen beim Bruder Eveling in Schönau mit seinen Mitarbeitern, die erste Nacht Jungscharlager überstanden, einigermaßen heil. Wir denken an sie. Unser Gott hat uns ausgerüstet mit vielen Möglichkeiten, Aufatmen zu empfinden. Aber das war noch einmal etwas ganz anderes, als der David bekannte, und wir haben es eben miteinander gebetet, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. In unser aller Leben gibt es so viele Augenblicke, an denen wir aufgeatmet haben. Wir können aufatmen, wenn wir ein herrliches Bergmassiv sehen. Ein neugeborenes Kind, so vollkommen und schön, wie wir einst alle waren. Aufatmen nach sorgenvollen Wochen um Kinder und Enkel, nach Unfällen, wenn sie wieder einigermaßen gesund heim durften. Wenn nach Untersuchungen die Tumorwerte stabil geblieben sind. Wenn die lang Umworbene endlich Ja gesagt hat. Viele Möglichkeiten des Aufatmens. Versuchen Sie auch mal dran, sich zu erinnern, wie viel Güte Gottes in unserem Leben ist. In unserer Gemeinde sind ja mehr Schwestern und Brüder, als uns oft bewusst wird, denen Gott einen Aufschub an schwerer Krankheit geschenkt hat. Wie haben wir einst vor Jahren um Bruder Konzelmann gebangt, der darf noch leben, Bruder Laukemann, Frau Engelbert, Frau Mathis, jetzt können wir so weitermachen. Es ist uns oft gar nicht bewusst, was für ein Geschenk da ist. Uns verträgt ja auch das Schnaufen nicht, weil es denen wehtut, denen ihre Lieben im Nu oder nach schwerem Leiden weggerissen wurden. Uns verträgt das Schnaufen nicht, weil wir allererst das noch vor uns haben, dass einmal auch das Totenglöcklein für uns läutet. Aber es gibt viele Augenblicke, wo wir aufatmen durften, dankbar aufatmen, aber das war noch was anderes. Als der David Gott bekannt hat, wohl dem Menschen, dem der Herr die Sünde vergibt, dem Gott das Unrecht wegnimmt, dem er die Schuld bedeckt, dem er die Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit zurechnet und nicht die Ungerechtigkeit zurechnet. All das, was wir an Güte Gottes erleben, hat ja ein Verfallsdatum. Aber das hat kein Verfallsdatum. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht mehr zurechnet. Diese Geschichte, wie im König David seine Schuld bewusst gemacht wurde und wie er der Vergebung Gottes gewiss wurde, diese Geschichte ist heute Grundlage in fast allen Gemeinden unseres Heimatlandes für die Gottesdienst, für die Predigt. Aber ich wollte dieses Echo des David aufnehmen, dieses staunende Aufatmen, wohl dem, dem die Sünde vergeben ist. Herr David erlebt dieses aufatmen, ich muss Sünde nicht mehr vertuschen, ich muss nicht mehr so machen, als sei das alles halb so wild gewesen. Er musste sich nicht mehr länger verstellen, es war endlich heraus. Diese dunkle Geschichte, dass er, der von Gott Geliebte, Erwählte, Gesuchte, mit dem Gott Großes vorhatte, mit Gott, dem Gott sich sehen lassen wollte, plötzlich mitgerissen worden war von der Gier. Es gibt verschiedene Gier, Gier nach Geld, gibt den Neid, den Hass, die Ungeduld. David war mitgerissen worden von dem, was dann der Prophet Jeremia so gesagt hat, sie zerbrechen, selbst die Großen im Volk zerbrechen das Joch Gottes wie volle, müßige Hengste, wird jeder nach des nächsten Weib. Das hatte den David, den von Gott Geliebten, mitgerissen. Und einige Zeit hat er versucht, das zu vertuschen, zurechtzubiegen, irgendwie damit fertig zu werden. Er ließ sogar den Uriah, einen ihm treu ergebenen Offizier, den Ehemann der Frau, mit dem er Unrecht gehandelt hatte, ließ er um die Ecke bringen. Und dann hat er noch die Frau geheiratet, um vor dem Volk so dazustehen, der Ehrenmann, der die Kriegerwitwe heiratet. Die Künstler vieler Jahrhunderte haben sich diese prickelnden Szenen vorzustellen versucht und haben mit kräftigem Pinselstrich in Kolossalgemälden das dargestellt. Wir können es in den Museen sehen. Aber wie es in dem David ausgesehen hat, das kann kein noch so feiner Pinsel darstellen. Da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine bis in die Knochen hinein, hat er's gespürt. So kann ich nicht weiterleben. Verschmachtet meine Gebeine, denn deine Hand lag schwer auf mir. Es ist kein Leben, wenn man versucht, selbst mit der Schuld fertig zu werden. David hat es versucht, hat viel dran gesetzt, um vor seinem Volk als Ehrenmann zu erscheinen. Aber dann hatte Gott gnädig den Propheten Nathan ihm in den Weg geschickt. Du bist der Mann, der die Feinde Gottes zum Lästern brachte. Du bist der Mann, der eigentlich nicht mehr verdient, weiterzuleben, der eine Schuld aufs Volk Gottes geladen hat, der die Sache Gottes belastet hat. Eigentlich hätte ja der David als König sagen können, wo sind wir denn raus? Möchte ich nicht mehr sehen, was nimmst du dir heraus? Nichts davon. Es hätte ja sein können, dass David gesagt hat, ich war in einer schwierigen Lage, das musst du verstehen, solche Dinge kommen immer wieder vor in Höfen und beim gemeinen Volk. Keine Entschuldigung, kein Versuch, sich besser darzustellen, ist Anlass zum Aufatmen. Wenn Gott, so heißt im Psalm 90, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor seinem Angesicht stellt. Wenn ich nicht mehr versuchen muss, vor mir selbst gerade zu stehen, selber in den Spiegel schauen zu können, sondern wenn ich mich sehe, wie Gott mich sieht. Deshalb hat uns Michael Hahn, der bei der Gründung der Brüdergemeinde Pate stand, diese Zeile gedichtet: Lehr mich, Herr, mich selbst zu sehen, so wie du mich siehst, in deinem Licht. Lass mich erkennen, wie ich wirklich bin. Dann sehe ich mich, wie ich bin, nicht wie ich meine zu sein. Entdecke mir meine geheimen, verborgenen Sünden, die ich vor mir selber verbergen will. Es ist ein befreiendes Aufatmen, wenn Gott mir zeigt, wie ich selbst bin. Und über dem Älterwerden merke ich, wie Gott selbst Träume dazu benutzen kann, aufzudecken, was von Jugendtagen an nicht gestimmt hat, wo ich Menschen verletzt habe, wehgetan habe, wo ich schuldig geblieben bin, wo ich vor allem Gott traurig gemacht habe. Was die Gefahr ist, wenn das dann in Träumen auftaucht und man aufwacht, denkt man, naja, es war ein Traum, ein wüster Traum. Nein, es ist ein Aufatmen, wenn Gott mich bewusst sein lässt. Das ist noch was, was nicht bereinigt ist. Der David hat gesagt, ich verhehlte dir meine Sünde nicht. Ein ganz ungewöhnlicher Begriff, verhehlen. Gar kein schöner Begriff. Ich verhehlte dir meine Sünde nicht. Ich habe nicht so getan, sei nichts gewesen, also nicht so schlimm. Das Verhehlen ist ja eine allgemeine Krankheit in unserem Volk geworden. Ein renommierter Philosophieprofessor unseres Landes hat es gerade dieser Tage auf den Nenner gebracht, gesagt, wir haben das Wissen, dass es Sünde gibt, beseitigt. Wir haben die Rede von der Sünde abgeschafft. Aber damit haben wir, so sagt der Philosophieprofessor, kein Theologe, damit haben wir das ganze Christentum abgeschafft. Nach dem Erlöser Jesus Christus kann sich doch nur sehnen einer, der sagt, oh Herr, ich kann vor dir gar nicht bestehen. Ich werde mit der Sache nicht fertig. Da ist eine furchtbare Panne in meinem Leben, die bleibt schauerlich. Tilge, Herr, meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit, so hat David gebetet. Es ist doch Vermessenheit und Selbstbetrug, wenn wir meinen, wir könnten die schönen Dinge selber erledigen, selbst wieder in Ordnung bringen, selbst bereinigen. Selbstbetrug, weil ich doch einmal vor dem heiligen Gott bestehen muss. Und das kann ich nur, wenn das wirklich wahr wird, dieses Gebet, tilgen. Tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Das ist ein Anlass zum Aufatmen bei dem David gewesen, kann es auch bei uns werden, wenn Gott uns bewusst werden lässt, was Schuld in meinem Leben ist. Aber dann war bei David auch ein Aufatmen voll Staunen, dass das Gott tun will, dass er exklusiv sich das vorbehalten hat. Ich will mit deiner Schuld, mit deiner Sünde, mit deinen Übertretungen fertig werden. Wohl dem, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Plötzlich ist dem David der Begriff Gottes, der Herr, was der tut, vor Augen gestanden. Dass Gott sich exklusiv dafür zuständig erklärt, dass er Menschen frei macht von Schuld. Womit wir Gott wehgetan haben, womit wir uns selbst, Gottes Ebenbild, beschmutzt haben, wo wir anderen Menschen wehgetan haben. Gott will damit fertig werden, wohl dem, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Es ist doch erstaunlich, was Gott in Schöpferkraft tun kann. Noch selten habe ich, wie in diesem Jahr erlebt, die Bäume stehen voller Laub. Noch selten habe ich so golden glänzende Weizen, Kornfelder erlebt. Und was für eine Freude, wenn die Mähmaschinen jetzt die letzte Woche hineingefahren sind, ernten konnten. Was Gott in Schöpferkraft tun kann, nach wochenlanger Trockenheit im Frühjahr und nach Regen, wo wir Angst gehabt haben, es ertrinkt alles. Gott, der Schöpfer, hat einst aus dem Tohuwabohu, aus dem Wüsten und Leeren, die vollkommene Welt geschaffen. Die herrliche Schöpfung. Bis heute möchte er aus dem Tohuwabohu meines Lebens Heiles machen, Ganzes, von Vollkommenes, Staunenswertes. Ja, wie ist das? Nicht meine Pflicht, meine verdammte Pflicht, dass ich irgendwie das bereinige, dass ich das aufwiege, dass ich was zurechtbiege. Nein, Jesus hat das klar erklärt, und damit wir es begreifen, hat er es in Gleichnis gefasst. Er war der fromme Mann, der leise sagen konnte, lieber Gott, ich danke dir, was alles in meinem Leben gut gelaufen ist. Und daneben war der andere, der bloß noch stöhnen konnte, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und da hat Jesus vollgültig erklärt, dieser ging hinab, gerechtfertigt, gerecht gemacht, der vor jenem. Gott erklärt sich zuständig dafür, wie als er ins Tohuwabohu, in den ganzen Dreck des Ungeformten hineingegriffen hat, um was Richtiges zu machen. Möchte Gott uns sagen, lass doch deine Finger raus, ich mach das, ich bin zuständig, ich der heilige Gott. Mit deiner ganzen dummen Vergangenheit und ihren Geschichten. Der Apostel Paulus hat wohl am besten unter allen Aposteln verstanden, was Jesus damit gemeint hat, mit diesem Gleichnis vom Zöllner im Tempel. Er hat es dann in die Sätze gefasst, die wir in der Schriftlesung gehört haben. Luther Lorenz hat es uns gelesen. Gott macht Gottlose gerecht. Im Grunde genommen könnte sich doch die ganze Christenheit vieles von dem Primborium, mit dem wir uns attraktiv machen wollen, sparen, verglichen mit dem einen Satz. Gott macht Gottlose gerecht, nicht die Anständigen. Und die, bei denen viel kaputt gegangen ist. Und liebe Brüder und Schwestern, selbst in der vollkommensten, schönsten Ehe tun einem die Sätze weh, mit denen wir dem anderen wehgetan haben. Was wir am vollkommenen Ehegefährten versäumt haben. Selbst im schönsten Leben, im schönsten Familienleben, tun die Versäumnisse am meisten weh. Ich denke oft, wenn wir Pfarrer versucht sind, bei Beerdigungen zu sagen zu den Angehörigen, ihr habt so ein schönes Familienleben gehabt und ihr habt einander getragen. Die Angehörigen krallen sich die Fingernägel in die Hand, weil in diesen Augenblicken all das aufwacht, was man gerne ungeschehen machen möchte. Und da dieser Satz, Gott macht Gottlose gerecht, Leute mit Versäumnis, mit Pannen, denen vieles wehtut, was passiert ist, was nicht mehr zu heilen ist. Wenn wir genau hinhören auf den Psalm, wohl dem der Herr die Verfehlungen nicht zurechnet, und auch auf das hören, was wir in der Schriftlesung gehört haben, dann fällt das auf das Wort zurechnen. Der Apostel Paulus hat von David, er hat sich auf David berufen, die Autorität im Alten Testament, den Gott erwählten König, und nimmt diesen Begriff, dieses Verb auf, zurechnen. Das ist's. Gott rechnet genau. Jesus hat gesagt, wir müssen Rechenschaft geben von jedem unnützen Wort, das wir geredet haben. Gott sieht nicht durch die Finger. Aber es gibt die Möglichkeit, dass er die Ungerechtigkeit nicht zurechnet. Einen ganz gewaltigen Umwertungsprozess und die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus uns zurechnet. Jesus hat ein volles Konto an Gerechtigkeit und wir dürfen darauf abbuchen. Das ist so ungeheuerlich, dafür gibt es gar keine Parallele, nicht mal bei der Sparkasse. Gell? Vielleicht haben die was gelernt auch noch. Also, umrechnen. Dass in der Bibel immer wieder neue Formulierungen gebraucht werden, neue Bilder, dass wir es begreifen können. Im Judasbrief, der aber, der euch unsträflich stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden. Stellen Sie sich mal das vor. Uns mit unserem Leben. Unsträflich, ohne Macke, vors Angesicht seiner strahlenden Herrlichkeit. Und wir dürfen fröhlich sein, ist alles erledigt, alles beglichen durch Jesus. Tolles Bild. Oder Hiskia hat gesagt, siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück, dass Gott sie nicht mal mehr selber ansehen möchte. Und der Prophet Micha hat das aufgenommen, das Stichwort vom Werfen. Er wird sich euer erbarmen und alle meine Übertretungen unter seine Füße treten und meine Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Lauter Bilder für das, was Gott tun kann, mit dem, was unser Leben eigentlich ausmacht. Die eigentliche Spur unseres Lebens ist doch nicht bloß durch unser Können, unsere Leistungen, Nächstenliebe, Hilfe, Gerechtigkeit, Friedfertigkeit, sondern durch das, dass er Pannen macht. Die Schlaglöcher unseres Lebens. Davon ist mein Leben geprägt. Der Herr Jesus will sich dort mit uns verbünden, ankoppeln, wo es am menschlichsten zugeht. Dort, wo so vieles falsch gelaufen ist. Mit Worten, Gedanken und Taten. Da will er die Sünde packen und die Tiefe des Meeres werfen. Er will uns die Ungerechtigkeit nicht zurechnen und seine Gerechtigkeit uns zurechnen. Wir müssten mal in der Bibel, es wäre eine schöne Aufgabe, viel wichtiger als das Herumzappen im Internet oder im Fernsehen, nach all diesen Bildern fahnden, in denen das Großartige beschrieben wird, staunenswert beschrieben wird. Gott will mit meiner Sünde fertig werden. Dieses Aufatmen, Gott deckt meine Sünde auf, lässt mich meiner Sünde bewusst werden und er nimmt Sünde weg, ist das eigentliche Kennzeichen der Christen. Es gibt ja einen ganzen Katalog von Vorstellungen, woran man Christen eigentlich besser erkennen sollte. Die Christen müssten erlöster aussehen, sie müssten gerechter sein, selbstloser, sie müssten hilfsbereiter sein. Und hinter all diesen Aufzählungen verbirgt sich doch eigentlich die Sehnsucht jedes Menschen, wenigstens die müssen es doch schaffen, was eigentlich mir gelten sollte. Uns wäre ja auch gar nicht schlecht, wenn man bei uns ein bisschen besser merken könnte, wir brauchen nicht gleich Heiligskontal zu sein, aber wäre schön, wenn man bei uns merken könnte, dass wir von den Kräften der Welt Gottes täglich leben. Aber der Kern unseres Christenglaubens ist der Jubel, das Aufatmen. Er tilgt meine Sünde nach seiner großen Barmherzigkeit. Wohl mir, dass ich Jesus habe. Wohl dem Menschen, dem die Sünde bedeckt ist, dem die Übertretungen vergeben sind. Wir wollen doch nicht besser sein und so tun, als ob wir wirklich besser wären. Selig ist der Mensch, dem der Herr die Sünden nicht zurechnet. Wir können es in kühnen Träumen nicht ermessen, was es erst recht für ein Aufatmen geben wird. Wenn wir sehen und erleben werden, dass wir von Sünd und Fehl befreit ihn selber schauen in Ewigkeit. Das ist der Christenglaube. Amen.